und die Klänge von Zelda Ocarina of Time Kakariko Village haben uns in die zweite Stunde getragen. Wir sind immer noch beim Unterdessen von Radio Frei mit Donata und Asmus an diesem Freitag, den 11. September. Und ich habe ein bisschen gestöbert in der freien Radio net.net Audiothek und da einen Beitrag von Radio Korax von vor 5 Jahren gefunden zum Thema. Der Anschlag am 11. September 2001 auf das World Trade Center in New York und das Pentagon bei Washington DC sind eine Zäsur. Nicht nur international oder für die amerikanische Außenpolitik, sondern auch für die linke Bewegung in der USA. In der geeinten Reaktion der Nation schien kein Platz für die Kritik aus den Reihen der Opposition. Und dennoch ist heute die linke Bewegung in den USA so stark wie schon lange nicht mehr. Welchen Effekt 9/11 auf die Linke in den USA hatte und wie sie damit umging, erklärt Albert Scharenberg, Mitarbeiter der Rosa-Luxemburg-Stiftung und Experte für Nordamerika. Danke an Radio Korax für diesen Gastbeitrag.
Eines von diesen einschneidenden Erlebnissen, die 9/11 auch ausgelöst hat, bezieht sich ganz konkret auch auf die linke Bewegung in der USA, die ganz, ganz starke Probleme im Nachgang und auch schon im Vorfeld hatte. Und genau über das Thema möchte ich heute auch noch mal ausführlicher zu sprechen kommen. Albert Scharenberg ist Mitarbeiter bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung und Experte für Nordamerika. Ich wollte noch mal darauf eingehen, was das eigentlich für eine Bedeutung hatte, dieser Moment, dieser Schockmoment in der US-Geschichte für eine linke Bewegung in der USA, die ja jetzt nicht unbedingt bekannt dafür ist, dass sie sich für Militäreinsätze engagiert oder diese überhaupt unterstützen würde. Ganz kurz, um sozusagen praktisch die Bühne aufzubauen, vielleicht zuerst der Blick zurück auf den Stand der linken Bewegung vor 9/11. Wie sah das eigentlich aus, kurz nachdem George W. Bush zum Präsidenten gewählt wurde? Wo stand da die US-amerikanische Linke eigentlich?
Ja, die US-Linke zu dieser Zeit war ohnehin schon sehr schwach, zumindest in organisierter Form. Also die gab eine rudimentäre Präsenz in Gewerkschaften oder einer demokratischen Partei, sicherlich auch in sozialen Bewegungen. Aber die Betonung ist eben, muss darauf gelegt werden, dass sie eben nicht besonders stark war. Eigenständige Organisationen, da war noch die größte, die Democratic Socialists of America, die damals vielleicht 5.000 Mitglieder bundesweit hatte in einem Land von ca. 300 Millionen zu der Zeit. Also man kann unschwer sich vorstellen, wie schwach das ist. Alle anderen, also die Kommunistische Partei und diverse Gruppen, waren alle noch kleiner. Es gab natürlich darüber hinaus, also über die organisierte Linke in eigenständigen Organisationen hinaus, wie ich bereits gesagt habe, eine gewisse Präsenz in gesellschaftlichen Bewegungen und Zusammenhängen. Aber man muss sehen, die Linke hatte ja nicht nur in den 80er Jahren unter Ronald Reagan ganz schlechte Erfahrungen gemacht, sag ich mal, sondern sie hat ja auch unter Clinton als also der, ja, man kann jetzt das nicht sagen, dass das Mitte-Links ist, aber der jedenfalls demokratische Präsident, der ihren Vorstellungen vielleicht einen Hauch mehr entsprechen könnte, der gegen den Vietnamkrieg demonstriert hatte und dergleichen mehr, weitere Niederlagen erlitten. Denn Clinton hat einen sehr neoliberalen Kurs eingeschlagen und eigentlich darüber auch bestimmte Milieus und Zusammenhänge, gar nicht unbedingt beabsichtigt, aber zu ihrer Auflösung weiter beigetragen. Also wenn man so will, auch die auf dieser Ebene wenig zu holen war. Plus, dass noch dazu kam, dass die Republikaner in den 90er Jahren ja sehr stark begonnen hatten, sich selber stärker, wie soll ich sagen, an die Kandare zu nehmen. Und der Newt Gingrich, wo also ganz klar, ganz gezielt auf Geschlossenheit gesetzt wurde und Obstruktionspolitik gegenüber dem demokratischen Präsidenten. Und das hat natürlich auch nicht dazu beigetragen, dass die Linke jetzt viel Luft zum Atmen hatte, sag ich mal, auf der linken Seite von diesem Präsidenten, der früher mal in der Antikriegsbewegung gewesen war.
Und dann kam die Wahl von George W. Bush und eine folgende neokonservative Regierung und natürlich der 11. September. Ein sehr einschneidendes Erlebnis bis heute für sehr, sehr viele, aber natürlich auch politisch. Was hat eigentlich dieser 11. September ausgelöst für Folgen, was vor allem jetzt die linke Bewegung anging, so in der Reaktion auf die Maßnahmen, die dann Bush in die Wege geleitet hat?
Ja, man muss, du hast darauf hingewiesen, man muss natürlich erst noch mal ganz kurz erwähnen, die Wahl von George W. Bush, der ja mit weniger Stimmen zum Präsidenten gewählt worden ist. Überhaupt ist seit der Wahl 1988 nur ein einziges Mal ein Präsident mit einer Mehrheit der Stimmen ins Amt gewählt worden, nämlich Bush bei seiner Wiederwahl. Bei der ersten nicht, da hatte es Streit gegeben um Auszählungen, die schließlich vom obersten Gerichtshof gestoppt wurden in Florida, wo offensichtlich oder offenbar Sachen bei der Wahl verschoben worden sein sollten. Der Gouverneur von Florida war ja der Bruder von George W. Bush, der Jeb Bush. Also das war alles nicht so ganz sauber. Und dagegen hatte es ja schon massive Proteste auch bei der Amtseinführung gegeben. So, und indem jetzt George W. Bush Präsident wurde, hieß es dann erst, naja, er müsse jetzt durch sein schwaches Mandat sich arrangieren. Das war so dies, was die politischen Kommentatoren gesagt haben. Das habe ich nie verstanden, weil er war ja nun im Amt. Warum muss er sich dann praktisch rückholend die anderen Stimmen holen? Und das hat er dann auch gar nicht gemacht, sondern sie haben, wie du hast es angedeutet, auf einen sehr klaren neokonservativen Kurs gesetzt, was ja auch bedeutete in einem Herzstück, dass man missliebige Regime stürzen und wollte und durch eigene vorgeblich demokratisch legitimierte Regime ersetzen wollte. Und man hat sich dabei tatsächlich vorgemacht, wenn man das tut, dann wird man in den Ländern, wo Repression herrscht, beispielsweise im Irak, das ist ja dann auch nur 2 Jahre später, würde man mit offenen Armen empfangen. Das hat sich natürlich nun nicht so bewahrheitet. 2001, der Krieg gegen Afghanistan, beziehungsweise die Anschläge von 9/11, waren dann nochmal richtig für die Linke, wie soll ich sagen, Schlag in die Magengrube gewissermaßen. Ja? Weil 9/11 mit den Anschlägen von Al-Qaida in New York und Washington hat natürlich gezeigt, dass das ein völlig anderer Zusammenhang war. Auf einmal waren es nicht die Amerikaner, die von sich aus erstmal irgendwo angriffen und dann wehren sich Befreiungsbewegungen, ja, kommunistische möglicherweise, wie das in Vietnam der Fall und anderen Ländern der Fall gewesen war, mit denen sich ein Antiimperialismus, den amerikanischen Linken traditionell sehr stark verbreitet ist, gut identifizieren konnte. Hier war es ja ein völlig anderer Zusammenhang. Hier war es eine terroristische Organisation, die klar rechtsextrem, sag ich mal, in unseren Begriffen war und mit der man sich dann überhaupt nicht identifizieren konnte und die zudem noch ja eben die Anschläge in diesen beiden amerikanischen Städten verübte. Und darüber hat es halt sehr großen Streit, Debatten gegeben in der amerikanischen Linken, während Noam Chomsky beispielsweise einen modifizierten antiimperialistische Kritik an der US-Politik festhielt, natürlich auch die Anschläge verurteilt hatte, waren eben andere, ehemals Linke wie der Christopher Hitchens zum Beispiel auf der anderen Seite, für den war eben der Radikal-Islamismus dem Faschismus vergleichbar. Noch interessanter meines Erachtens war Michael Walzer, weil der geschrieben hat für die Zeitschrift Dissent, also die der Democratic Socialists of America und eben auch den Krieg befürwortet hat. Diese Spaltung, ist das ein, sozusagen, darf man sich zur Wehr setzen, ist das ein berechtigter Krieg gegen Afghanistan oder ist es nur derselbe Imperialismus in neuem Gewand, sag ich mal. Dieser Streit, der war sehr stark, der hat auch die Linke tief gespalten und die meisten waren zwischen diesen beiden, sag ich mal, radikaleren Positionen und waren sich unschlüssig. Was ist das denn jetzt? Also gut ist der Gegner Amerikas auf einmal nicht mehr, kann man auch nicht so sehen. Was heißt das für unsere Strategien, für unsere Politik? Was heißt das auch über die Einstellung gegenüber möglichen militärischen Aktionen? So. Und das war ein großes Problem und das führte auch dazu, dass die Demonstrationen gegen den Krieg Ende September, Anfang Oktober in den USA überall ganz klein waren. Also ein paar tausend Leute, ich glaube Ende September waren es mal 20.000 in Washington D.C., das war auch schon der Höhepunkt. Und dann auch in New York, San Francisco, L.A. wenige Tausend. Und das ist natürlich für so ein großes Land extrem wenig. Und auch wenn man es vergleicht mit dem Irakkrieg 2 Jahre später, die Demonstrationen dagegen waren, oder anderthalb Jahre später war es, glaube ich, nur, die Demonstrationen dagegen waren natürlich viel, viel, viel größer. Aus gutem Grund, weil man da tatsächlich sagen konnte, also hier ist jetzt wieder, Sie sagen, Amerika der Böse, ja, und greift an, ohne dass es dafür einen Anlass gab. Denn diese Anlässe, die da geschaffen wurden, wie Weapons, also Massenvernichtungswaffen und so, das war ja alles nicht wahr und man konnte das auch sehen. Aber diese Spaltung halt, die war nochmal besonders sichtbar. Und was eben wirklich der Punkt ist, ich habe es schon erwähnt, ist, dass der alte Antiimperialismus durch diese Anschläge von 9/11 eben herausgefordert wird, weil sich die Frontstellungen auch verschoben haben. Vielleicht noch einen letzten Punkt dazu. Der Krieg ist ja auch verkauft worden, sag ich mal, dann als ein Krieg für Frauenrechte. Und es gab durchaus in der amerikanischen linksliberalen Öffentlichkeit, im amerikanischen Feminismus, längst vor 9/11 natürlich Zusammenhänge, die sich eingesetzt haben für die Rechte von Frauen in Afghanistan. So. Und indem man so tat, als würde dieser Zusammenhang bestehen, dann den Krieg führen um die Frauenrechte, sind auch tatsächlich bestimmte Organisationen, Gruppen gekippt und haben eben unter diesem mit diesem Argument den Krieg gestützt.
Ich kann mich auch noch gut erinnern, dass praktisch eine lautstarke Kritik an diesem Regierungskurs im Wesentlichen auch von der Bevölkerung sehr stark verurteilt wurde, nach dem Motto, man muss jetzt solidarisch sein, eine Nation, die gemeinsam reagiert. Hat das eigentlich Konsequenzen auch gehabt, jetzt jenseits von der Mobilisierung gegen den Afghanistan-Krieg, auch für innenpolitische Themen, die die Linke setzen wollte, beziehungsweise auch, wie sie reagieren konnte auf diese Maßnahmen, die dann beschlossen wurden, wie der Patriot Act und die Schaffung von diesem Department of Homeland Security?
Vielleicht noch ganz kurz vorher, es hat natürlich auch auf der politischen Ebene massive Auswirkungen gehabt. Die einzige Person, die im Kongress gegen den Krieg gestimmt hat, soweit ich weiß, war Barbara Lee, eine Demokratin aus Kalifornien. Also da kann man im Grunde das nochmal auch auf politisch großer Bühne, wenn man so will, sehen, was du gerade gesagt hast, ne? Dass eben wenig Verständnis in der breiten amerikanischen Bevölkerung für jetzt Kritik unmittelbar nach 9/11 vorhanden war, so ein Schulterschluss. Und das hat eben auch dazu geführt, das ist, was du in dem zweiten Teil gefragt hast, Aljoscha, das hat auch dazu geführt, dass die Innenpolitik verschärft werden konnte. Du hast gesagt, Patriot Act, Department of Homeland Security, also wo der ganze Überwachungs- und Repressionsapparat nochmal erheblich ausgebaut wurde, mit Milliarden, ja Billionen Investitionen. Ich habe jetzt gestern nochmal gesehen, das Institute for Policy Studies in Washington D.C. hat das nochmal untersucht, wie stark das Land in diesen letzten 20 Jahren militarisiert wurde. Auch im Innern. Also auch die Polizei ist ja aufgerüstet. Das sieht ja, wenn die aufmarschieren mit entsprechenden Truppen und Panzern in den Innenstädten, das sieht ja aus wie eine Kriegsarmee. So, und das gab es natürlich vor 9/11 nicht. Und das hätte man auch nicht so leicht durchgekriegt, weil die Amerikaner doch ein sehr freiheitsliebendes, auch auf Bürgerrechte bedachtes Volk sind. Also mit einer politischen Kultur, die das auch stützt. Aber das Institute for Policy Studies hat eben berechnet, dass 21 Billionen US-Dollar seitdem für Militarisierung und Überwachung ausgegeben worden sind. Ein Großteil davon natürlich über das Militärbudget, das ja zuletzt weit über 700 Milliarden pro Jahr direkt betrug, plus nochmal die verdeckten Etats in anderen Budgets. Und die Linke im engeren Sinne ist natürlich viel zu schwach, diese Position, oder war immer viel zu schwach, diese offizielle Politik substanziell zu beeinflussen. Dafür konnte sie gar nicht die Massen bewegen, sage ich jetzt mal, sondern konnte das, wenn dann eher indirekt tun, im Zusammenspiel mit Linksliberalen oder mit dem ja irgendwie sozialdemokratischen Teil der Demokratischen Partei und der Gewerkschaften, wo man dann, wenn das erfolgreich war, auch eine Anbindung hatte. Das gilt aber nur für einen Teil der Linken, denn das muss ich auch sagen, bis 2001 und auch ein bisschen danach hat die US-Linke auch durch ihre Schwäche sehr stark sektiererische Züge gehabt, also sich gar nicht in ihren Debatten auf das, was die Menschen bewegt, ja, einfach die einfachen Menschen bewegt und was die große Politik angeht, sondern man hat sich sehr viel untereinander gestritten und ja eben sich nicht wirklich in der Lage gezeigt, sich auf der Höhe der Zeit zu bewegen, also auch eigene Annahmen zu hinterfragen oder jetzt beispielsweise 9/11 zu gucken, was bedeutet das denn für die eigenen politischen Strategien, die man so vertritt. Das hat sich erst später geändert und da hat die traditionelle Linke einen rudimentären Anteil dran. Denn das hat sich im Grunde geändert, genau 10 Jahre nach 9/11, nämlich mit Occupy Wall Street.
Vielleicht ganz kurz an der Stelle. Das bedeutet, dass auch wenn beim Irakkrieg schon wieder mehr Leute gegen diesen Krieg auf die Straße gegangen sind, dass sich da noch kein Strategiewechsel wirklich durchsetzen konnte, sondern dass praktisch wirklich 10 Jahre lang eigentlich die Folgen die Bewegung gelähmt haben, oder?
So ein bisschen ja. 2003 war in gewisser Hinsicht eine Selbstvergewisserung dieser antiimperialistischen Orientierung. Ne? Da konnte man wieder sagen, Mensch, die Amerikaner greifen da einfach an. Saddam Hussein stellt keine Bedrohung dar, er hat keine Massenvernichtungswaffen und so weiter. Und und man greift eben trotzdem an mit dieser Neokon-Ideologie, die ich vorhin bereits dargestellt hatte. Die werden es da mit offenen Armen empfangen. Und da konnte natürlich die Linke anknüpfen an das, was sie sowieso schon immer gesagt hatte. Anders als nach 9/11, so, wo das eben komplizierter war. Aber im Grunde ist die Linke in einer ziemlichen Agonie gewesen, auch in diesen Bush-Jahren, nachdem eben Clinton auch so eine massive Enttäuschung gewesen war und eben auch durch seine Politik Projekte für Linke weiter erschwert hat durch den Neoliberalismus und die weitere Schwächung der Gewerkschaften ist dann, da würde ich durchaus zustimmen, wie du gesagt hast, im Grunde hat man so ein bisschen, ich will jetzt nicht zu böse klingen, aber irrlichterte man ein bisschen durch dieses Jahrzehnt nach 9-11. Ja, in weiten Teilen schon, würde ich sagen.
Mit Occupy kam ja dann endlich mal wieder eine große Mobilisierung und es ist auch nicht die letzte geblieben, sondern seither fallen einem ja einige Bewegungen ein, so Black Lives Matter, Antifa und MeToo, nur um so mal drei Schlaglichter reinzuwerfen. Mhm. Hat diese Erfahrung von 9-11 eigentlich noch einen Einfluss auf diese Bewegung seither? Spielt es noch eine Rolle und hat es was verändert an, wie die Linke agiert?
Das ist jetzt eine schwer zu beantwortende Frage, muss ich ehrlich sagen. Ich würde erstmal sagen, nein oder kaum. Denn Occupy Wall Street ist ein ganz bewusster Bruch, auch mit dem, was da auf der Linken in den USA vorhanden war. Also die sind ja nicht hingegangen und haben gesagt, Mensch, das ist eine linke Organisation, vielleicht DSA, die Democratic Socialists of America oder eine andere, die machen gute Arbeit, jetzt gehen wir da rein, sondern ganz im Gegenteil. Es ist eine Bewegung von jungen Leuten gewesen, die sind auf die Straße gegangen und die haben öffentliche Plätze besetzt, um auf die soziale Ungleichheit, die so in die Höhe geschossen ist, seit Ronald Reagan, aber auch unter Clinton eben, aufmerksam zu machen. Das war eigentlich der Gegenstand. Und man darf ja nicht vergessen, dass wenige Jahre vorher, 2008, mit Barack Obama der erste schwarze Präsident gewählt worden war. So, das war also wirklich eine Grassroots-Bewegung von unten, die nicht von linken Organisationen oder den üblichen Verdächtigen, sag ich mal, kam, sondern eher von jungen Leuten, auch mit einer anarchistischen, soften, sag ich mal, anarchistischen Orientierung, nicht ausschließlich, aber durchaus sehr präsent auf den Plätzen, wie beispielsweise im Zuccotti Park in New York. Und das habe ich damals so wahrgenommen, geradezu eine Wiedergeburt der amerikanischen Linken gewesen, weil man eben gebrochen hat mit diesen, wie soll ich sagen, Formeln, ja, diesen vorgestanzten Positionen, die aus vergangenen Jahrzehnten stammten, aber mit der Wirklichkeit nur noch rudimentär zu tun hat. Und weil man dann gesagt hat, wir müssen stattdessen das in Bewegung setzen und unser Ziel ist, die soziale Frage, die soziale Ungleichheit wieder auf die Tagesordnung zu setzen. Und das war halt ungeheuer erfolgreich. Also Tausende und Abertausende in hunderten Städten in den USA, wo diese Plätze besetzt worden waren, teilweise über Monate, und wo natürlich eine massive Politisierung gerade der jüngeren Generation eingesetzt hat. Aber eben unter anderen ideologischen Voraussetzungen, die ich gerade beschrieben habe, als das vorher der Fall gewesen war. Und da ist eine Dynamik daraus entstanden, die unter anderem zu den Bewegungen geführt hat, Black Lives Matter und so weiter, die du gerade genannt hast. Das hat das alles angestoßen. Ich würde noch eine weitere hinzufügen. Die Kandidatur von Bernie Sanders 2015, 16 wäre gar nicht denkbar gewesen ohne Occupy Wall Street, weil im Zuge der politischen Weiterarbeit dieser Leute sind manche natürlich in soziale Bewegungen gegangen. Andere haben geguckt, wie können sie ihren Protest in die institutionelle Politik führen, ja? Wie kann man da Veränderungen herbeiführen, die dann auch das Leben der Menschen beeinflussen und nicht nur eine saubere Position abgeben, sage ich jetzt mal polemisch. Und durchaus viele derjenigen, die im Zuccotti Park in New York und anderen, auf anderen Plätzen waren, haben dann diesen Weg gegangen, eben, dass sie dann die Kandidatur, insbesondere die erste, aber auch die zweite Kandidatur von Bernie Sanders unterstützt haben, der ja eine solche Breitenwirkung hatte, dass das natürlich dann nochmal wie so ein Turbozünder für die amerikanische Linke wirkte. Und um nur eine Zahl zu nennen, die von mir bereits angeführten Democratic Socialists of America, die jahrzehntelang ein paar tausend Mitglieder hatten, haben eben als Trump gewählt war, da haben die sind sie gleich hochgeschossen in ihrer Mitgliedschaft in fünfstellige Zahlen. Sie liegen heute bei 100.000 Mitgliedern. Nun kann man sagen, 100.000 Mitglieder auf 320 Millionen ist immer noch relativ bescheiden. Das stimmt auch. Aber verglichen mit dem Zustand, in dem sich die Linke 2001 befand, ist das natürlich schon ein anderes Level. Es gibt sogar Linke und auch Mitglieder von DSA, die in den Kongress gewählt werden. Alexandria Ocasio-Cortez ist sicherlich das leuchtendste Beispiel. Aber es gibt eben auch mehrere andere in der sogenannten Squad im Kongress. Bernie Sanders ist weiter da. Und auch auf der Ebene der einzelnen Bundesstaaten oder der größeren Städte, Chicago beispielsweise, hat man jetzt tatsächlich erklärte Sozialisten und Sozialistinnen in den Parlamenten sitzen. Das ist natürlich was, das wäre noch vor 10, 12 Jahren undenkbar gewesen. Und da sieht man dran, dass sich für die Linke vieles verändert hat, manche Dinge auch verbessert haben, zumindest von den Voraussetzungen für das eigene Agieren. Trotzdem ist natürlich der Gesamteinfluss der Linken, auch derjenigen, die gewählt sind in Parlamente, auf die Policy-Ebene, also das, was letztlich politisch gemacht wird, nach wie vor sehr gering. Und man sieht das auch in der Demokratischen Partei, wo in den Auseinandersetzungen zwischen, sagen wir mal, den Bernie-Crats und den Mainstream-Demokraten in den allermeisten Fällen, wenn es wirklich um die Wurst geht, die kann auch nur Tofu-Wurst sein, wenn es, dann setzt sich in der Regel doch der Mainstream durch. Und dann braucht man sich auch nichts vormachen. Auch so eine sympathische Person wie Barack Obama ist dann eisenhart und hat ja massiv daran mitgewirkt, dass Bernie Sanders eben nicht der Präsidentschaftskandidat der Demokraten wurde. Ich würde sagen, ja, die Linke ist weit besser aufgestellt, sie ist vor allem viel breiter verankert und sie hat sich eben ein bisschen gelöst von diesen vorgestanzten ideologischen Positionen aus vergangenen Jahrzehnten und ist zumindest in den besten Teilen bemüht, neue Antworten zu finden auf neue Herausforderungen und auch zu gucken, wie gesellschaftliche Gegenmacht aufgebaut werden kann, nicht nur über die eigene Organisation, sondern auch gesamtgesellschaftlich, etwa die Gewerkschaften, denn ohne Druck von der Beschäftigten, ich glaube, das ist ziemlich offensichtlich, wird sich natürlich auch die soziale Ungleichheit nicht bekämpfen lassen.
Also insgesamt Wiedergeburt statt strategischer Neuausrichtung als Genesemoment der modernen Linken in der USA. Gibt es jetzt mit dem Truppenabzug aus Afghanistan und der momentanen Situation dort ein Wiederaufkommen von diesem Thema in der Linken insgesamt? Also auch ein Rückblick und eine kritische Selbstanalyse, was da eigentlich schiefgelaufen ist?
Nein, ein bisschen nehme ich das wahr. Aber die Linke stellt sich hier interessanterweise eher hinter Biden und den Abzug. Das liegt ja auch wieder in gewissermaßen in der Einflugschneise, in der man sich sowieso schon befunden hatte, dass man dann letztlich eben gegen diese Kriege war, nicht direkt nach 9/11, aber spätestens mit dem Irakkrieg und als man dann feststellte, dass es in Afghanistan eben nicht primär um Frauenrechte ging, sondern um ganz andere Fragen und dass dieser Krieg ja offenbar verewigt zu werden drohte. Also ich habe beispielsweise von dem Herausgeber der Zeitschrift Jacobin, dem Bhaskar Sunkara, gelesen auf den sozialen Medien, dass der sich eben sehr stark in dieser Frage, was er sonst überhaupt nicht tut, hinter Bidens Entscheidung gestellt hat und da besagt, dieser Abzug war richtig. Und das, würde ich behaupten, ist auch die Gesamtposition oder die hegemoniale Position innerhalb der amerikanischen Linken. Es ist übrigens auch interessanterweise die Mehrheitsmeinung der amerikanischen Bevölkerung. Nur die Umstände dieses Abzugs, die haben dann das Bild für Joe Biden und die, sagen wir mal, Kriegsgegner doch eingetrübt, weil durch diese schreckliche Form des Abzugs und des Nicht-Evakuieren vieler Mitarbeiter und anderer sich bedroht fühlende Afghanen und Afghanen, wurde natürlich dann auch dieser Kredit, den man hatte, darüber, dass man sagt, okay, 20 Jahre Krieg, wir müssen da raus, das muss jetzt einfach ein Ende haben. Deshalb steht das ein bisschen auf den wackeligen Beinen, würde ich sagen, für Joe Biden. Aber die Linke insgesamt befürwortet natürlich den Abzug. Die kritische Aufarbeitung, das ist ja sowieso mit Linken immer so eine Sache, oder überhaupt, ist man wirklich kritisch im Umgang mit, oder will man sich nur recht geben, dass man damals recht hatte? Das ist ein manchmal sehr frustrierender Zusammenhang. Ich würde schon sagen, dass das jetzt nicht eine Frage ist, die im Mittelpunkt steht, sondern die Kriegsgegnerschaft und dass man brechen will mit der amerikanischen Außenpolitik, in der Mehrheit jedenfalls in der Linken, das ist, glaube ich, das ist klar und da liegt jetzt auch der Fokus drauf.
Das war ein Gastbeitrag von Radio Korax aus dem Jahr 2021, aber hat ja thematisch gepasst. Und damit gebe ich weiter an Asmus.
Ja, wir haben ja jetzt nicht nur den 11. September 2001 als historisches Datum, auch noch den 11. September 1973 mit dem Sturz von Salvador Allende in Chile durch das Militär, aber unterstützt durch den amerikanischen CIA. Wissen viele nicht, dass das nicht der erste 11. September war 2001 in den amerikanischen Kontinenten, sondern der zweite. Aber das nur so am Rande erwähnt, um mal den historischen Blick zu erweitern. Für mich ist der 11. September quasi frühe Jugend, Kindheit, Jugend. Und da habe ich noch einen Künstler rausgesucht, der für mich dann ein paar Jahre später dann so ein bisschen jugendprägend war, und zwar Woodkid mit dem Song To Ashes and Blood.
Danger, and it will change you. you let this voice set in your head? It is meant to destroy you. You summon storms, you play with nature. Now watch it hurt you. Why would you want to shape the world in your hands? You will never make it through.
Das war Woodkid mit To Ashes and Blood. Übrigens, der gute Mann ist Franzose. Das merkt man ihm bei der Aufzeichnung nicht an.
Gar nicht.
Weil es gibt auch live, also live so Akustikversion von dem Song. Da merkt man das ein bisschen mehr. Da kommt der französische Akzent ein bisschen mehr durch. Aber ich finde es auch sehr gut.
Da singt er dann To Ashes and Blood.
So ungefähr. Aber du hast uns jetzt ja was zu dem Prüfverfahren zur AfD mitgebracht.
Genau, aber ihr hört Radio Frei am Freitag, am 11. September mit Donata und Asmus. Und morgen, am 12. September, am Samstag, um zwischen 14 und 16 Uhr, ist am Hirschgarten in Erfurt eine Kundgebung angekündigt der Initiative Prüf. Prüf immer in Großbuchstaben. Also eigentlich muss man es schreien. Prüf!
Das kommt wahrscheinlich für die Zuhörer jetzt nicht ganz so gut, wenn du hier rumschreist, aber immer groß geschrieben.
Genau, also Prüf immer groß geschrieben und als würde man einen anschreien denken. Wie ein Blick auf die Internetpräsenz dieser Initiative verrät, hat sie das Ziel, dass, ich zitiere, alle Parteien, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall oder gesichert rechtsextrem eingestuft werden, durch das Bundesverfassungsgericht überprüft werden sollen. Was genau diese Initiative ist, was auf dem Hirschgarten geplant ist und was die weitergehenden Forderungen sind, darüber hat sich Reino unterhalten mit zwei der InitiatorInnen, Michael und Ute. Und Reinos erste Frage lautete: Wie lange gibt es denn diese Initiative in Thüringen schon?
Wenigen Wochen. Die Idee gibt es schon länger. Die Idee ist bundesweit seit Oktober 25 unterwegs. In Thüringen waren alle möglichen Initiativen und Aktivistinnen beschäftigt mit dem Protest gegen den Bundesparteitag einer gewissen Partei Anfang Juli. Und da waren überhaupt keine Kapazitäten mehr. Da hatten die Leute den Kopf nicht mehr frei, um noch etwas zu starten. Ich habe Anfang Juni ziemlich alleine vor der Staatskanzlei gesessen mit einem Prüfschild. Kam mir ein bisschen vor wie Greta Thunberg damals. Hatte gehofft, dass ein paar Leute noch dazustoßen. Das ist nicht passiert. Aber jetzt, im September, wollen wir einen großen Aufschlag machen. Und seit einigen Wochen sind viele Leute unterwegs, um das zu planen.
Und diese Idee, die gab es vorher in anderen Bundesländern auch schon. Und die Idee besteht genau worin?
Die Idee besteht darin, die Landesregierungen zu überzeugen, zu bedrängen mit Protesten, mit Demonstrationen, mit Kundgebungen, dass sich im Bundesrat eine Mehrheit findet für einen Antrag in Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht, alle rechtsextremen Parteien, alle, die jetzt als rechtsextrem oder als gesichert rechtsextrem, als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft sind, zu überprüfen, ob sie denn verfassungstreu sind oder verfassungsfeindlich. Das Schöne an der Prüfinitiative ist auch, dass wir bundesweit vernetzt sind. Wir tauschen uns aus in einer AG Bund-Länder.
Wie weit sind die anderen Bundesländer oder die Initiative in anderen Bundesländern, müsste ich besser fragen?
Ja, das sind zwei Paar Schuhe. Also es gibt tatsächlich einen Landtagsbeschluss, einen Beschluss der Landesregierung in Schleswig-Holstein, dass man so einen Antrag unterstützen wird oder gar selbst stellen, wenn der Aussicht auf Erfolg hat. In allen Bundesländern tatsächlich gibt es ansonsten Prüfdemos. Es gibt auch sogar solche Beschlüsse in Hamburg, in Bremen und in Berlin. Also die typischen Stadtstaaten, bei denen das zu erwarten war. In allen Bundesländern ansonsten keine Beschlüsse, aber Demos von Prüfaktivistinnen.
Wenn du, Michael, sagst, alle extremen Parteien, dann umfasst das auch die AfD, nehme ich an. Oder gibt es da keine Festlegung?
Die AfD ist als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft und Landesverbände sind als gesichert rechtsextrem eingestuft. Von daher, ja, betrifft das auch diese Partei.
Ihr habt davon gesprochen, dass der Aufschlag jetzt gemacht wird, hier in Thüringen, in Erfurt ganz konkret. Es gibt also einen Aufruf zu einer Demonstration
am 12. September,
also am Samstag. Und gibt es aus den Erfahrungen in anderen Bundesländern so einen Erwartungshorizont, wie groß da die Reaktion aus der Gesellschaft sein könnte?
Also wir haben 200 Leute angemeldet, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber ich denke, es werden wesentlich mehr werden. Gerade nach der Wahl jetzt in Sachsen-Anhalt wird das sicher sehr viel mehr werden, denke ich.
Wir wollen allerdings in der Tat keine klassische Marschier- und Laber-Demo durchführen. Wir wollen es positiver und fröhlicher gestalten. Wir sind für etwas, wir sind für einen Prüfantrag, für was Konstruktives. Und das soll ein kleiner Unterschied sein. Die Demos, die in den anderen Bundesländern stattfinden, haben auch schon diesen Charakter.
Ich habe am Mittwoch gelesen in der Zeitung, dass der nordrhein-westfälische Ministerpräsident jetzt aufgerufen hat zu einer Arbeitsgruppe, die ein solches Verfahren initiieren will beim Bundes- oder die prüfen soll, ob ein solches Verfahren beim Bundesverfassungsgericht erfolgreich initiiert werden könnte. Das ist für mich eine ganz neue Entwicklung jetzt, dass ein christdemokratischer Ministerpräsident eine solche Initiative startet. Die dazu hat es ja schon von mehreren Seiten Anläufe gegeben. Und wir hier in Thüringen haben ja auch eine Aktion, die nicht zuletzt dann am 30. September dazu führen soll, dass es eine Anhörung zu dieser Frage im Rechtsausschuss des Thüringischen Landtags geben wird. Sind das alles ermutigende Zeichen aus eurer Sicht?
Ja, absolut. Das geht in die richtige Richtung. Es wird hohe Zeit, würde ich sagen, dass man darüber nachdenkt. Die Prüfinitiative möchte diese ganze Debatte um ein mögliches Verbot einer rechtsextremen Partei dahin verlagern, wo sie hingehört, wo also die Prüfung tatsächlich auch konkret stattfindet. Und das ist in Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht, das ist die einzige Institution, die das überhaupt feststellen kann, dass eine Partei verboten gehört. Der Antrag dazu ist sehr einfach, muss gestellt werden, entweder von Bundesregierung, Bundesrat oder Bundestag. Es ist im Moment nicht zu erkennen, dass Bundesrat oder Bundestag, Bundesregierung gewillt sind, das zu tun. Und die Prüfinitiative zielt auf den Bundesrat, also die Länderkammer, weil wir da am ehesten Zugriff sozusagen zur Meinungsbildung in der Landesregierung haben.
Mir fällt auf, dass immer nur überlegt wird, können wir zu einem Verbot kommen? Wie ist eigentlich das argumentative Umfeld, wenn ein solches Verbot ausgesprochen worden sein sollte? Was passiert dann? Was sind die Vor- und Nachteile für den Fall, dass ein Verbot ausgesprochen wird oder aber eben, dass das Verbot in Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht scheitert?
Also ich finde ja, das könnten wir dann überlegen, wenn wirklich ein Verbot im Raum stehen würde. Uns als Prüf geht es ja gar nicht um ein Verbot. Wir wollen wissen, sind sie verfassungsfeindlich oder nicht. Das ist unsere Forderung, das zu prüfen.
Okay, dann müssten also erstmal die Landesregierungen aktiv werden mit dieser Prüfung.
So ist es. Und das Bundesverfassungsgericht muss das erstmal prüfen.
Ja, die Landesregierungen müssen eigentlich nicht viel prüfen. Da genügt der Eindruck, der politische Eindruck, und die Einschätzung der Landesämter für Verfassungsschutz, dass eine Partei, dass Landesverbände als rechtsextremistisch einzustufen sind. Und die Landesregierung kann das als Anlass nehmen, so einen Prüfantrag in Karlsruhe zu stellen. Die eigentliche juristische Prüfung, die findet in Karlsruhe statt. Und alle Debatten, die jetzt im Vorfeld dazu geführt werden, sind eigentlich müßig, weil nichts daraus folgt, nichts Normatives. Also daraus kann kein Verbot erfolgen, wenn, ja, ich sag mal jetzt ein bisschen überspitzt, wenn Kevin und Heinz Günther am Stammtisch sitzen und zusammen beschließen, die AfD oder eine rechtsextreme eingestufte Partei muss verboten werden, dann passiert gar nichts. Die einzigen, die das machen können, die das festsetzen können, ist das Verfassungsgericht in Karlsruhe.
Dann haben wir jetzt mal als ersten nächsten Schritt eurer Initiative Prüf den Aufruf zu der Demonstration am Samstag, den 12. September um
14 Uhr.
Um 14 Uhr am Hirschgarten vor der thüringischen Staatskanzlei. Ist denn beabsichtigt, jetzt ganz unabhängig davon, wie groß die Veranstaltung am Samstag werden wird, Folgeveranstaltungen in ähnlicher Art und Weise zu machen? Gibt es da schon Vorstellungen dazu, in welchen zeitlichen Frequenzen oder so?
Ja, absolut. Das ist schon in der Idee am Anfang festgelegt worden oder vorgeschlagen worden und auch angenommen worden. Die Prüfdemos finden regelmäßig am zweiten Samstag im Monat statt. Das wäre also im Oktober zum Beispiel der 10. Oktober und im November der 14. November.
Okay. Vielen Dank für den Besuch.
Das war ein Interview von Reino mit zwei Aktivisten von der Initiative Prüf in Thüringen. Die Initiative setzt sich ein für ein Prüfverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht aller Parteien, die von den Verfassungsschutzämtern als rechtsextreme Verdachtsfälle oder gesichert rechtsextrem eingestuft werden. Ob diese als verfassungsfeindlich einzustufen sind, soll geprüft werden. Ich habe einen Künstler rausgesucht, Danger Dan heißt er, wird wahrscheinlich vielleicht einigen bekannt sein durch seinen Nicht-Auftritt bei der Anstalt im Fernsehen, wo er mit dem Lied Keine Angst praktisch vom Sender ausgeladen wurde. Ich habe aber ein anderes Lied von ihm mitgebracht aus seinem aktuellen Album, das auch bald veröffentlicht wird, und zwar Danger Dan, die meisten meiner Freunde.
Auf der Suche nach mir selbst, dadurch querte ich die Welt. Doch von Paris bis Singapur fand ich von mir keine Spur. Ich ging Wanderschuhe kaufen, bin den Jakobsweg gelaufen. Knie schmerzten, mir war kalt, Gott verlassen in einem Wald. Hab die Wohnung aufgeräumt, bei einem Liebesfilm geweint und saß so lange an der Bar, bis ich mit dir verschmolzen war. Hab optimiert und hart trainiert, ich hab fast alles ausprobiert, doch das änderte nix dran, bei mir selbst kam ich nie an. Denn egal, wo ich auch bin, ich hab immer das Gefühl, hier gehöre ich nicht hin. Und die meisten meiner Freunde haben das gleiche Problem. Das ist irgendwie schön, ja, zusammen ist das irgendwie schön. Hab das Sockenloch genäht, hab ein Tabakdampfgerät ausprobiert, doch nicht für gut befunden, es gab keine Glut. Als ich arbeitsloser Punk war, da machte mich das krank. Jetzt hab ich zwar Renommee, doch vermiss meine WG. Fühl mich nirgendwo daheim, wo ich bin, will ich nicht sein. Erst im Blick darauf zurück, da bemerke ich mein Glück. Ja, wenn ich keine Therapie machen würde, würde ich die mir selber auch empfehlen, aber da geh ich schon hin. Denn egal, wo ich auch bin, ich hab immer das Gefühl, hier gehöre ich nicht hin. Die meisten meiner Freunde haben das gleiche Problem. Das ist irgendwie schön, ja, zusammen ist das irgendwie schön. Wer mit sich selbst im Reinen ist, der ist ganz bestimmt verrückt. Wer inneren Frieden spürt, der hat einfach resigniert. Wer verzweifelt und zerbricht, ja, der ist aus meiner Sicht noch gesünder im Gehirn als jene, die funktionieren. Wer an diesem schlechten Ort Heimat findet, ist verloren. Wer sein Land liebt, der weiß nicht, was die Liebe wirklich ist. Ja, ich such lieber lebenslang und komm nirgends richtig an. Guck für immer in die Fern, als ihr dazu zugehören. Denn egal, ich hab immer das Gefühl, hier gehöre ich nicht hin. Und die meisten meiner Freunde haben das gleiche Problem. Das ist irgendwie schön, ja, zusammen ist das irgendwie schön. Ja, zusammen ist das irgendwie schön.
Das war Danger Dan mit die meisten meiner Freunde aus dem aktuellen Album Keine Angst.
Bevor wir jetzt noch weitermachen mit ein paar Veranstaltungstipps fürs Wochenende, habe ich noch was rausgesucht. Bringt ein paar unserer Musikthemen von vorhin zusammen. Einmal ist es Musik aus einem Videospiel und andererseits ist es Französisch. Ah. Okay, Französisch und ein bisschen Occitan, also aus Südfrankreich kommende, auch romanische Sprache. Und zwar ist es von Lorient Destart mit Alice Desportes, Percy Lumière aus dem Spiel Clair Obscur Expedition 33.
Dim, dam, dadilam, vacam, s'en va dans l'oubli éternam, et Gustav Dom Guardiam, didi, 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 didam, lutes sera dodilam, seram, dim, dim, dadada, dim, dim, dadada, dim, dadidam. Dim dim da 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 dim dim da 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 dim da di dam. Dans là-haut sera ravi, les toits à ce renoir griffera. Clair obscur trouble de rature coupera effet. Clair obscur bordé aux peintures trouvera sans aile. Clair obscur trouble de rature courbera effet. Clair obscur dans des hauts pins tu trouveras sans aile. Oh clair obscur trouble rature. Clair obscur guardé aux peintures. Des hauts peintures trouveras sans aile. Clair obscur trouble de rature trouveras effet. Clair obscur voir des hauts peintures trouveras sans aile.
Das war Lorian Testart mit Alice Dupont-Percier mit dem Lied Lumière aus dem Spiel Expedition 33. Und wir haben ein paar Veranstaltungstipps mitgebracht. Zum einen war ja am Mittwoch schon, wer sich erinnert und unterdessen gehört hat, Interview mit Kati Böttcher um den Workspace auf der Definition, also die ehemalige Defensionskaserne auf dem Petersberg, wo sich noch bis Sonntag 18 Uhr 19 kulturelle Netzwerke und Orte vorstellen. Und heute Abend, also heute Abend am Freitag, gibt es zum Beispiel um 20 Uhr eine Performance vom Tanztheater Erfurt. Und ja, der Besuch bei der Ausstellung lohnt sich sowieso, finde ich, war ich. am Samstag kann man den ganzen Tag an verschiedenen Workshops mitmachen, zum Beispiel Live-Zeichnungen oder Malerei. Und am Sonntag, da freue ich mich schon drauf, da gibt es einen Origami-Workshop von 13 bis 16 Uhr. Und generell, ja, kann man hingehen, ist schön da.
Ebenfalls am Wochenende startet das Kulturquartier-Festival und da gibt es ein recht vielfältiges Rahmenprogramm. Da kann man Kaffee trinken, Turmuhren schauen und es gibt auch den Philips Kneipenchor. Also wer ein bisschen lockere Musik in einer lockeren Umgebung haben will, auf jeden Fall geeignet dafür. Ebenfalls dort gibt es ein Improvisationstheater oder auch eine Silence Disco. Das können sich viele Leute gar nicht vom Namen drunter was vorstellen. Eine Disco, die leise ist. Das ist immer die, wo man
Kopfhörer kriegt.
Zusammen auf einer Tanzfläche ist, aber jeder hat einen Kopfhörer auf, sodass die Leute, die die Kopfhörer nicht aufhaben, gar nicht von der Musik gestört werden, sondern man nur selbst die Musik hören kann und dazu ein bisschen tanzen kann, abgehen kann, wie man will. Sieht von außen ein bisschen merkwürdig aus, weil man halt die Musik selber nicht hört, aber
da muss man mitmachen.
Und das alles findet nur am Freitag statt, aber nicht nur alles zur gleichen Zeit und am gleichen Ort. Es lohnt sich also, sich das Programm etwas näher anzuschauen.
Genau, also das waren jetzt nur die Sachen, die heute stattfinden. Und das Kulturquartier-Festival, Marie hat auch diese Woche ein Interview geführt, finden vom 11., also von heute, bis zum 20. September statt. Und wie gesagt, da kann man sich auch gerne das Programm nochmal ansehen. Da gibt's wirklich einiges zu tun. Außerdem habe ich noch rausgesucht, im Fantasy-Park auf der EGA. Also die EGA hat ja manchmal Wochenenden, wo verschiedene Sachen stattfinden. Und diesmal werden alle Fantasy-, Steampunk- und Mittelalter-Fans aufgerufen, dahin zu pilgern. Sie treffen nämlich an diesem Wochenende im EGA-Park aufeinander. Und besonders gut finde ich ja die Band Heavysaurus, die familienfreundlichen Dino-Metal macht. Die spielt am Sonntag um 16.30 Uhr auf dem EGA-Park.
Da ist meine Frage, was ist Dino-Metal? Ist das dann Metal über Dinos oder ganz böse gesagt, machen da alte Leute Metal?
Also du musst dir vorstellen, das sind 4 oder 5 Leute in wirklich extravaganten Dino-Suits. Also ich weiß nicht, wer was mit Furries anfangen kann. Furries, aber ohne Fell, dafür mit sehr, sehr großen Dino-Köpfen. Und die machen wirklich wunderbare Musik. Ich glaube, ja, wir spielen zum Schluss einfach noch ein Lied von Heavysaurus. Das suche ich dann noch raus für den Eindruck.
Also mich hat es auf jeden Fall schon mal abgeholt. Allein für die Kostüme würde ich da hingehen.
Genau, und generell sind ja noch die Denkmaltage in Erfurt. Das heißt, am Sonntag, den 13. September, sind neben allen möglichen anderen Veranstaltungssachen auch noch alle Museen offen.
Das lohnt sich auf jeden Fall, dann am Sonntag dahin zu gehen. Wir hatten es schon mal angesprochen, aber wir haben natürlich jetzt nochmal einen Hinweis für heute um 18 Uhr bekommen. Und zwar den Rundgang Denkmal, Orte des Erinnerns an Nationalsozialismus in Erfurt. Ein Rundgang im Rahmen der Denkmaltage Erfurt 2026. Treffpunkt ist die Reglerkirche um 18 Uhr und der dauert ungefähr 2 Stunden. Wie schon erwähnt, die Teilnahme ist kostenlos. Für alle, die sich interessieren und ein bisschen mehr in die Geschichte Einblick haben wollen, können das gerne an diesem Freitag um 18 Uhr an der Reglerkirche tun.
Und wer gerade live beim Unterdessen zuhört, der kann auch gleich noch dranbleiben. Und zwar läuft bei Radio Frei anschließend African Spirit und dann Handmade. Wir hören jetzt noch Vienna Teng mit Level Up und dann danach werden wir uns wohl verabschieden ins Wochenende.
Ja, wir haben erstmal Musik und dann noch einen letzten paar Grußworte an alle, die uns gerade zuhören.
So come out, you have been waiting long enough. You're done with all the talk, 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 with nothing on the table. It's time to come on out, there will be no sign from above. You'll only hear the knock, knock, knock of your own heart, a signal. If you are afraid, we are sinners from a firebird.
Und damit verabschieden wir uns im Unterdessen und gehen endlich ins Wochenende. Beziehungsweise noch ein bisschen wird gemacht und dann wird ins Wochenende gegangen. Das war das Unterdessen mit Donata.
Und mir, Asmus. Und wir haben uns ja noch einen Abschiedssong versprochen. Und der finde ich schon allein den Namen besonders toll, denn er verspricht mir Mittagessen.
Ja, das Lied von Heavysaurus, wie gerade angekündigt, heißt Pommesgabel und ich wünsche ganz viel Spaß mit familienfreundlichen Dino-Metal.
Und alle rufen. Hey!